Also wenn wir nur eine Diagnose sehen, das sagt das nicht, was los ist. Also eine Depression haben viele Leute, da weiß man nicht, hat derjenige Krebs gehabt und kriegt den nicht in den Griff, hat er einen schlechten Chef, kriegt den nicht in den Griff, hat er Partnerschaftsschwierigkeiten. Was ist eigentlich los hinter der Diagnose? Na, die Depression lässt sich diagnostisch sehr gut beschreiben. Es gibt, sagen wir mal, 15 Symptome, die in verschiedener Ausprägung zusammenspielen können. Aber wir wissen nicht, was los ist.
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Herr Dr. Richter. Herzlich willkommen in die aktuelle Ausgabe von SMP Leader Talks.
Ja, guten Morgen, Herr Michailow. Ich wünsche ebenso einen guten Morgen.
Ich hatte mit großer Freude Ihr Buch Inflation der Diagnosen lesen dürfen. Und ich hatte schon mit ähnlichen Thesen mich auseinandersetzen können, als ich mit Professor Haidt die Punkte aufgegriffen hatte aus New York, der auch darüber geschrieben hat, dass zurzeit vor allem die jungen Menschen durch diese Like-Economy massiv unter Druck geraten, auch psychisch. Mhm. Und was hat Sie bewegt, sich mit dieser Inflation der Diagnosen im psychotherapeutischen Umfeld auseinanderzusetzen?
Also das war letztlich meine klinische Erfahrung. Ich habe ja in einer Klinik gearbeitet seit 30 Jahren und mir ist dabei aufgefallen, dass sich Diagnosen verändern und dabei nur bestimmte Diagnosen immer mehr ansteigen. Und dann bin ich noch zusätzlich Gutachter, der solche Therapieberichte liest und habe dabei mitbekommen, dass auch da bestimmte Diagnosen ansteigen. Und da ist mir besonders aufgefallen, dass Narzissmus und die histrionische Persönlichkeit als Diagnose gar nicht mehr verwendet wird, dafür aber andere ansteigen, die diese Kriterien für Narzissmus und früher genannt Hysterie übernehmen, so dass möglicherweise einfach unter einem neuen Label eigentlich alte Diagnosen hochkommen.
Sie sagen, dass Diagnosen unzureichend sind, weil sie Symptome mit Krankheiten verwechseln und verschleiern eigentlich die Interaktionssysteme und verdeckte Bedürfnisse.
Ja, genau. Also ich glaube, das richtet sich dann mehr an die Wissenschaftler, an die Psychologie generell, dass wir manchmal den Fehler machen, einfach das, was passiert, als Krankheit zu beschreiben. Sie kennen vielleicht auch aus der allgemeinen Bevölkerung den Begriff Hochstapler-Syndrom. Da könnte man jetzt sagen, das ist jemand, der denkt, er ist eigentlich schlecht, er sei ein Hochstapler. Aber wir beschreiben eigentlich nur, was Leute machen und nennen das dann Krankheit. Das sagt ja nichts über eine medizinische Ursache aus. Und wenn wir jetzt mal zu einer dieser, sagen wir manchmal, Modediagnosen kommen, nämlich dem ADHS, dort könnte man auch sagen, dass man manchmal unter bestimmten Bedingungen sind Leute unkonzentriert, haben zu viele Gedanken im Kopf. Und das kann aber viele Ursachen haben. Ne? Heutzutage ist der Drogengebrauch sehr hoch. Das kann auch am Handygebrauch liegen. Das sagt ja Professor Haidt aus New York vor allen Dingen. Und so können wir manchmal ein sekundäres Phänomen erschaffen, einfach, dass Leute durcheinander sind, schlecht schlafen können und nennen das dann Krankheit, aber es ist vielleicht nur ein Epiphänomen von anderen Dingen. Und das suggeriert dann, als würden diese Krankheiten ansteigen. Früher aber war ADHS, ähnlich wie Autismus, ja eine schwere Entwicklungsstörung, die schon im Kindesalter vorhanden sein musste, die auch in unabhängigen Situationen vorhanden sein musste und eben möglichst auch objektiv beobachtbar sein musste.
Okay, aber man spricht ja davon, dass aktuell Entstigmatisierung diese Krankheiten stattfinden. Aus diesem Grund gibt es einfach eine deutliche Zunahme, weil die Leute nicht mehr Angst haben, stigmatisiert zu werden. Wie beurteilen Sie diesen Faktor?
Also den sehe ich ganz deutlich. Der ist auch sehr gut, dass das so ist. Na, also seit vielleicht dem Selbstmord von Robert Enke ist ja auch die Depression deutlich mehr in den Medien vorhanden. Und ich erlebe kaum noch, dass Menschen beschämt zu mir in die Praxis kommen, sondern es ist eher normal geworden, zum Psychologen zu gehen. Aber das hat eben manchmal im Schlepptau dieses Diagnosen auch als eine Art Identität zu begreifen, die dann nicht wieder loszuwerden und sehr stark sich über Diagnosen in Interaktionen auch zu begeben. Aber dabei fällt auf, dass das nur manche Diagnosen sind. Zum Beispiel mit der Schizophrenie kommt niemand und sagt, ich bin schizophren, ich muss einen TikTok-Kanal aufmachen. Das gibt's eben nur bei ADHS, Gender Dysphoria und anderen Erkrankungen. Und das ist schon speziell.
Aber Sie meinen, dass das auch gesellschaftliche Dynamiken, die Menschen zu gewisse Identitätszugehörigkeit führen, dass man auch sich damit identifiziert?
Ja, das denke ich unbedingt. Da müsste man jetzt eigentlich ein Schaubild einblenden, dass wahrscheinlich die schweren psychischen Erkrankungen, also die schwere Depression, die bipolare Störung, Schizophrenie, schwere Zwangsstörung, über die Zeit etwa gleich geblieben sind. Leicht ansteigen, weil man eben öfter zum Psychiater, Psychologen geht und auch besser erkennbar ist. Aber dass es mittlerweile so ist, dass sich auf diese Normalverteilung von psychischen Krankheiten eben andere aufgesetzt haben und die ein Vakuum ausfüllen an Identität. Wenn man bedenkt, dass in den letzten 50, 60 Jahren sich alle alten Konzepte von Identität, Heimat, Nation, Geschlecht, Mann-Frauen-Rolle so stark geändert haben, dass es auch verständlich ist, dass Leute insgesamt auf der Suche sind. Das ist ja nicht nur für die psychischen Krankheiten der Fall. Das sehen wir im politischen Bereich, das sehen wir im Geschlechtsbereich, ja sogar in der Ausprägung der Sexualität. Und ich denke, da sind die bestimmte psychische Krankheiten nur ein Teilphänomen der Identitätssuche. Ich denke ja sowieso, dass Identität also das Thema unserer Zeit ist.
Neben dem Sinn. Ich glaube, das sind so zwei Themen, die aktuell hoch im Kurs stehen. Und welche Rolle spielt dabei die Vorsorge? Weil Sie sprechen in Ihrem Buch von dem Vorsorgeparadoxon, ja, dass mehr Prävention führt zu mehr Diagnosen, nicht zu weniger Leiden.
Na, das müsste man differenzieren. Also bei den wirklichen schweren Krankheiten, die auch objektiv beobachtbar sind, ist natürlich eine Prophylaxe sehr sinnvoll. Ne? Bei der schweren Depression zu wissen, ich mache positive Aktivitäten, ich führe ein Freudentagebuch, ich gehe alle am halben Jahr mal zum Psychiater, ich nehme Medikamente, sehr sinnvoll. Das Vorsorgeparadoxon besagt ja, wenn ich nicht zum Psychiater gehe oder wenn ich nicht Mundschutz trage, wenn ich nicht irgendetwas mache, werde ich die Krankheit bekommen. Jetzt macht man diese Vorsorgedinge. Also man nimmt meinetwegen Elektrolyte, man nimmt einen Mundschutz, man geht zum Psychiater und sagt, ja, deshalb habe ich es nicht bekommen, diese Krankheit. Aber das ist eine nicht falsifizierbare Hypothese. Eigentlich müsste man sagen, man geht mal nicht, man macht die Vorsorge nicht und sieht dann, jetzt bricht die Krankheit aus. So könnte man ja auch unendlich Therapie begründen, wenn man immer sagt, ja, ohne Therapie wird er wieder krank werden. Das steht übrigens in vielen Therapieanträgen, so genau als letzter Satz drin. Ohne weitere Therapie wird der Mensch krank werden. Spricht aber nicht gerade für meine Therapie, wenn das nicht vorhält.
Wenn wir das ein bisschen abschichten und in die USA blicken, dort ist ein Besuch eines Therapeuten ist eigentlich eine Routine von sehr vielen Menschen, ja. Die gehen, glaube ich, gar nicht dahin, um sich psychologisch behandeln zu lassen, sondern eine Reflexionsfläche zu haben, die neutral genug ist. Oder irre ich mich?
Da kenne ich die USA zu wenig. Das höre ich immer mal wieder. Andererseits muss man das ja auch doch teuer bezahlen. Aber ja, es gibt genau diese Zweiteilung auch unter den Therapeuten, diese Auffassung, ja, Therapie ist immer gut und Leute wollen reflektieren, sie wollen über Trauer sprechen, über Einstieg ins Berufsleben, über Einstieg ins Erwachsenenleben. Und das ist gar nicht mit einer Krankheit assoziiert. Man spricht neutral gut mit jemandem. Das ist ja ein normales Anliegen, aber dann ist es eben die Frage der Bezahlung. Das ist dann nicht mehr Krankenkassensystem, sondern ich weiß jetzt nicht genau, wie es in den USA geregelt ist.
Privat.
Dann muss man es privat bezahlen. Das wäre ja für unseren Fall hier in Deutschland durchaus auch zu überlegen. Aber wer soll entscheiden, was ist jetzt Privatleistung, was ist Kassenleistung. Man würde ja immer sagen, echte Krankheiten sind Kassenleistung, aber auch die sind ja enorm angestiegen. Die Kosten für ambulante Psychotherapie sind ja mittlerweile auf Platz 1 der ambulanten Kosten in der Hausarztpraxis, was er verschreibt.
Okay. Dr. Richter, ich habe mit Professor Schneider darüber gesprochen, dass wenn eine Therapie von der Krankenkasse bezahlt wird, dann ist sie evidenzbasiert wirksam. In Ihrem Buch steht allerdings eine interessante Erkenntnis für mich, dass wenn man jetzt alle Therapien nebeneinander stellt, dann ist die Wirksamkeit von unterschiedlichen Therapien unter Berücksichtigung eines Placebo-Effektes ziemlich gleich.
Ja, diesen Effekt gibt es schon lange. Das hat ja Klaus Grawe in den 90er Jahren schon letztlich herausgefunden, oder er hat 5 wesentliche Therapiebausteine, die in allen Therapien wirksam sind, heraus extrahiert. Und da ist es eben gar nicht so wichtig, ob es genau Verhaltenstherapie ist oder Tiefenpsychologie. Aber man weiß schon auch, dass bei ganz bestimmten Symptomen es auch Bedingungen gibt, die man unbedingt erfüllen muss, sonst gehen die eigentlich nicht weg. Also bei Angst klassischerweise die Konfrontation mit angstauslösenden Reizen unter Neubewertung. Aber diese Faktoren wie gute Beziehung zu jemandem, dass man Gefühle aktualisiert und sich öffnet, dass Hoffnung vermittelt wird, das sind so allgemeine Therapiefaktoren. Und das erklärt vielleicht auch den großen Coaching- und grauen Markt in der Psychotherapie-Szene. Dort sind ja eine Menge Leute, die gar nicht alle diese Methoden kennen, die aber durchaus Erfolge haben und wo auch Patienten zu mir kommen und sagen, das hat mir sehr gut getan. Das würde man vielleicht mit diesen allgemeinen Faktoren erklären.
Sehr, sehr spannend. Und ich habe mit Professor Schneider über Logotherapie gesprochen, von Viktor Frankl. Frankl, ja. Wie ist Ihre Einschätzung zu dieser Therapie? Die ist ja nie, die wird ja, glaube ich, von der Kassen nicht bezahlt, obwohl Psychoanalyse gilt auch nicht unbedingt als State of the Art, aber die wird bezahlt. Ja. Wie kann man das jetzt in Einklang bringen?
Das kann man nicht. Das ist ein sehr irrationales System. Sie haben ja auch in Österreich und der Schweiz werden ganz andere Dinge bezahlt als in Deutschland. Diese Länder sind ja auch nicht weniger wissenschaftlich als Deutschland. Ich denke, es fehlt immer noch an wirklicher Evidenzüberprüfung in der Psychotherapie. Da gibt es auch viel Lobbyarbeit. Die Psychotherapie war ja anfangs nur Psychoanalyse. Und ich würde jetzt sagen, Logotherapie ist eine gute Ergänzung, wenn man jetzt grundsätzlich Verhaltenstherapie macht und noch einen Logotherapie-Baustein hat, dann ist das ja was ganz Wertvolles, wenn es um den Umgang mit Tod, Sterben, Leid geht. Eigentlich klassische Fragen für einen Pfarrer oder Priester. Und Psychotherapie hat ja manches übernommen aus der Seelsorge, weil eben Religion auch als Identitätsmerkmal nicht mehr so vorhanden ist. Und da kann ein Teil, glaube ich, mit Logotherapie erfüllt werden. Aber andererseits möchte ich oder warne ich auch im Buch immer davor, die Psychotherapie überschätzt sich häufig. Heute ist Psychologie überall und Psychologie ist für alles gut. Aber es gibt nach wie vor die Juristerei, es gibt die Theologie, es gibt die Kunst, die ganz anders noch auch uns heilen kann.
Das kann ich nachvollziehen. Mir hat in diesem Leben extrem Jens Kossen mit seinem Selbstentwickleransatz geholfen und im Fokus steht, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, der war, glaube ich, der erste Verhaltenstherapeut in Deutschland, der eigene Praxis eröffnet hat. Aha. Und der hat das Konzept entwickelt, das vor allem auf der Selbstverantwortung basiert. Ja? Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung, Selbstüberwindung. Und das war für mich augenöffnend. Das hatte ich jetzt in jungen Jahren bekommen und gelesen oder gehört und verinnerlicht.
Sagen Sie den Namen nochmal?
Jens Korsen.
Korsen, nein, kenne ich nicht, aber schaue ich nach.
Das Konzept heißt der Selbstentwickler.
Ja.
Und der Vorteil ist, dass man aus der Opferhaltung komplett rauskommt.
Ja.
Und dass es sehr, sehr, sehr viele stoische Ansätze da drin zu finden. Und ich fand das extrem wertvoll, weil das den Fokus so im klassischen Adler-Sinne nach vorne gerichtet hat und nicht rückwärts gerichtet die Themen behandelt hat, sondern was kann ich jetzt ändern, um mein Leben besser zu gestalten ab heute?
Ja, sehr schön. Ja, das fehlt mir mittlerweile ein bisschen in der Psychotherapie. Ich würde ja sagen, dass ungefähr auch seit eben 15 Jahren in der Psychotherapie dieser ursprüngliche Selbstwirksamkeitsansatz auch aus der Verhaltenstherapie ein Stück zurückgedrängt wird zugunsten des Gefühlsausdruck, der Selbstbeschau. Das steht oft in Therapieanträgen jetzt drin, vermehrtes Reflektieren über die eigenen Gefühle, Ausdruck der eigenen Bedürfnisse, aber dass man manchmal auch davon weggehen muss. Weil wir wissen zum Beispiel, dass zu viel Fokus auf die eigenen Körper, auf die eigenen Gefühle die Symptome verstärken kann. Und manchmal auch zu sagen, ich muss jetzt gar nicht so sehr meine Bedürfnisse im Vordergrund stellen, sondern wir brauchen möglicherweise auch wieder ein bisschen mehr Altruismus. Wir müssen ein Stück von uns weggehen, um gesünder zu werden. Das wird oft nicht gesehen.
Aber Sie sagen ja, dass Narzissmus eine größere Rolle spielt.
Ja.
Und Narzissmus wird ja als Narzissmus nicht mehr. Ich glaube, ich habe mit einem Experten für Narzissmus gesprochen, Pablo Hagemeyer, und er sagte ja, dass es inzwischen in es gibt ja so Reglementierung der Krankheiten, ich habe vergessen, wie das heißt, wo Narzissmus jetzt deutlich strenger oder umgekehrt weicher gespült wird. Deswegen wird das ja wenig diagnostiziert.
Ja, das ist ziemlich verrückt. Wir würden ja sagen, jeder von uns kennt so narzisstische Menschen, die sich sehr in den Mittelpunkt stellen, die auch andere abwerten. Und unsere Gesellschaft basiert auch darauf, ne, Leistung zu bringen, ein gutes Profil zu haben auf Social Media. Und in der internationalen Klassifikation der Krankheiten in der neuen ICD-11 oder auch im DSM-5 in dem amerikanischen gibt es plötzlich nicht mehr die narzisstische Persönlichkeitsstörung, sondern man kann ein paar Unterkriterien davon noch diagnostizieren, aber das ist erstmal kontraintuitiv. Ich verstehe dieses Konzept nicht so richtig. Ich verstehe zwar den neuen Hybridansatz für Persönlichkeitsstörungen, aber dass es gar nicht mehr die narzisstische Persönlichkeit gibt, die auch krankhaft sein kann, weil die Selbst- und Interaktionsfunktionen gestört sein können, das ist mir schleierhaft. Und das wirkt natürlich genau in diesen Narrativ rein, dass Leute sagen, nö, das ist eigentlich ganz normal, dass ich mich immer in den Mittelpunkt stelle und meine Bedürfnisse über andere gehen. Aber dann leide ich natürlich auch mehr, weil die Welt ist nicht so, dass meine Bedürfnisse immer erfüllt werden.
Und diese Thematik entsteht ja in der Kindheit, und Sie sagen, dass die Mutter eigentlich so einen wichtigen Bezugspunkt darstellt. Sie sagen, die Mutter ist die erste Bühne, auf der das Kind lernt, sich selbst zu spiegeln und auch dann irgendwann ein stabiles Selbstbild zu entwickeln.
Das sage ich nicht im Buch. Das ist jetzt nicht kein Zitat von mir, glaube ich.
Echt?
Okay. Ja, nee.
Dann habe ich.
Das muss woanders herkommen. Das würde ich, natürlich ist das ein Faktor, aber das würde ich genauso auch für den Vater sehen, der also manche narzisstische Entwicklung befördern kann über Stolz, Leistung. Aber es spielt durchaus die Peer Group ungefähr um das, 10, 12, 14. Lebensjahr eine Rolle, wo klar wird, ich muss in meiner Gruppe bestimmte Verhaltensweisen zeigen. Also die Jungs fangen an zu rauchen, die Mädchen, da geht's ums Aussehen. Und da wird eine gewisse Art von Narzissmus durchaus auch schon angetriggert, sodass ich sagen würde, die Bausteine sind vielfältiger. Die Psychoanalyse stellt sehr stark auf die Mutter ab. Ich würde eher sagen, wenn die Mutter nicht bestimmte Standards erfüllt, dann kann es zu Störungen kommen. Aber sie würde jetzt nicht in besonderer Weise den Narzissmus fördern. Also gut, da werden sich die Experten streiten, aber ja.
Und die Vatersehnsucht, ist das ein Begriff von Ihnen?
Nee, das gibt's auch immer schon. Also ich habe es vielleicht verwendet, aber das ist nicht genuin von mir.
Okay, aber spielt das eine Rolle, dass zurzeit wir einfach die Vaterrolle ein bisschen anders interpretieren? Ich komme ja zum Beispiel aus einem ganz anderen Land als Deutschland, wo man vielleicht hierarchisch noch ganz andere Wertesysteme hatte, wo der Vater und die Mutter absolut unterschiedliche Rollen, ich würde vielleicht sagen, so sehr, sehr rechtskonservative Rollen ausgefüllt haben. Das ist jetzt ja deutlich anders in Deutschland. Merken Sie das auch?
Ja, das merke ich deutlich. Und diese, sagen wir mal, auch die Rollenvermischung macht manchmal auch eine Verwirrung beim Kind oder bei den Patienten. Aber viel wichtiger ist, glaube ich, auch die Abwesenheit von Vätern, ne? Dass viele alleinerziehende Mütter es gibt, wo Kinder ohne Vater aufwachsen. Und dann kommt es eben zu dieser Vatersehnsucht. Und da gibt es ja Daten aus den USA, dass die Kinder, die ohne Vater aufwachsen, deutlich häufiger delinquent werden und auch Drogen nehmen. Da kenne ich jetzt die Zahlen für Deutschland nicht, aber die amerikanischen. Und in meinen Therapien kommt das durchaus zum Tragen. Gar nicht jetzt, dass es unbedingt ein Mann sein muss als Vater, aber so väterliche Komponenten. Na, man sagt heute, alles muss gleich sein, es ist alles offen, es ist alles fluid. Aber manchmal sehen sich die Patienten auch nach irgendeiner klaren Richtlinie, die man, wenn man es negativ sieht, auch als patriarchal oder väterlich sehen kann. Aber vielleicht kann man das auch noch anders beschreiben, aber diese Sehnsucht nach Grenzen, nach Klarheit, eben nach Identität in der Abgrenzung, könnte man ruhig als väterlich bezeichnen, und das spielt eine große Rolle. Das andere ist ja das Mütterliche, das sozusagen Entgrenzte, das Nähren, das alles wird gewährt, es gibt gar keine Konsequenzen mehr. Das führt vielleicht auch in die Irre.
Das ist ja auch eine ganz große Frage nach der richtigen Erziehungsform.
Genau.
Ja, ist das jetzt sehr, sehr frei oder sehr reglementierend? Oder ist das sowohl als auch?
Natürlich sowohl als auch. Das ist klar. Aber ich finde es auch gesellschaftlich. Ne? Wir haben heute sehr freie Gesellschaft. Es wird jetzt über Bürgergeld gesprochen. Wie viel nähren wir die Leute? Aber wie gut ist das auch? Ne? Wie kann man sagen, es gibt Regeln, aber es gibt auch Barmherzigkeit und dass man Schwache unterstützt. Aber wie weit geht das überhaupt? Und das gibt's im Kleinen genauso wie im gesellschaftlichen Kontext.
Das ist auch eine große Frage, wenn wir jetzt bei Viktor Frankl wieder bleiben. Was ist Sinn im Leben? Und viele finden sehr, sehr viel Sinn in der Arbeit.
Ja.
Und wenn die Arbeit abhanden kommt, das ist eine sehr, sehr schwierige Herausforderung, damit klarzukommen, weil man dann sich nicht wertvoll oder nutzvoll einsieht.
Ja. Ja, das sehe ich auch. Ich sehe es auch hier ein bisschen stärker bei Männern, weil die sich sehr darüber auch definieren, Versorger zu sein, Ernährer zu sein, Geld dran zu schaffen, aber auch ein Projekt zu haben und stolz auf ein Projekt zu sein. Das muss nicht immer Erwerbsarbeit sein, aber eben auch. Und mit dem Wegfall der klassischen Arbeitsform ist schon sehr schwierig. Und wir haben ja, gibt's Studien aus England. In England etwa 500.000 Jugendliche zwischen 18 und 24, also männliche Jugendliche, die zurzeit keiner Arbeit nachgehen, nicht in der Schule sind, einfach bei den Eltern leben, die aber auch keine Partnerin haben, die so in diese Richtung asexuell gehen. Die sind auch nicht wirklich attraktiv.
Ich bin ein großer Freund als Teil der Erziehung, das Thema Kampfsport aufzugreifen, weil das auch für meine Kinder sehr wertvoll war. Und ich war ja auch 5 Tage die Woche unterwegs gewesen. Und so etwas in diesem Umfeld, wenn das eine sehr gute Kampfsportschule ist, gibt sehr viel Orientierung und vielleicht auch Ersatz für die fehlende Vaterrolle, weil ich nicht da war. Und auch für die eigene Selbstentwicklung, im Sinne von Angstüberwindung, Überwindung des Schmerzes, Beherrschung des Körpers. Das sind so Themen, die mich besonders bewegt haben, die Kinder dort zu fördern.
Ja, also kann ich nur zustimmen. Sport insgesamt ist ja sehr, sehr günstig für die psychische Gesundheit. Aber Sie sprechen spezifische Faktoren an, und da würde ich wieder sagen, es betrifft etwas mehr die Männer, da zu sagen,
ich habe 2 Jungs.
Ja, genau, ich habe 4 Jungs. dass es darum geht, mit Schmerz umzugehen, ohne natürlich sinnlos hart zu werden, sondern zu merken, es geht auch weiter, wenn es mal nicht weitergeht. Man setzt sich Ziele, man ist wirksam in dieser Welt und gleichzeitig ist ja in der Kampfsportszene durchaus auch der Meister etwas Wichtiges, der Orientierung gibt, auch Disziplin spielt eine Rolle, Körperbeherrschung. Und ich finde es sehr, sehr wertvoll.
Ja, ich fand das, ich weiß nicht, wer das jetzt gesagt hat, kann ich mich nicht mehr erinnern, dass ein Mensch sollte brutal sein können, aber das auch beherrschen, weil es gibt keine Möglichkeit, wenn du absolut weich bist, hart zu sein. Da musst du die gar nicht beherrschen können. Mhm. Aber so richtig dich zu kontrollieren, wenn du etwas kannst, aber das nicht sinnfrei einzusetzen, das ist die Kunst. Ja, ja, das ist, da entsteht auch etwas, was Gott gegeben ist.
Ja. Naja, das könnte jetzt wieder einen Shitstorm hervorrufen, wenn man sagt, ich muss brutal sein, wenn man nur das rausgreift, sondern ich muss halt meine vielleicht eben auch angeborene Stärke übers Testosteron und die Kraft, die ich habe, für sinnvolle Verteidigung auch einsetzen, ne? Sonst bin ich auch ausnutzbar oder meine Kinder. Und gleichzeitig das eben in Regeln zu haben, die mit der menschlichen Gemeinschaft übereingehen. Und dass es eben beherrschbar ist, dass ich nicht sinnlos Leute zusammenprügeln, natürlich nicht. Aber Kraft und Stärke zu haben, ist schon ein wichtiger Punkt.
Genau, weil es ist immer besser im Leben, mehr Optionen zu haben als weniger.
Ja, genau. Schon allein deshalb. Ja, stimmt.
Ja. Ja. Und ich weiß nicht, was... Sie haben das sehr, sehr gut zum Ausdruck gebracht, dass es bei einer Therapie auch um ein Plotverständnis geht. Mhm. Ja, und ich fand das sehr, sehr spannend, weil so eine Art Narrativ fürs Leben und auch jetzt übertragen auf Diagnosen, dass es nicht nur um Diagnose geht, sondern um ein komplexes Lebenssystem, das in einen Plot fließen kann. Vielleicht erläutern Sie das, weil das sehr spannend war.
Naja. Also wenn wir nur eine Diagnose sehen, das sagt das nicht, was los ist. Also eine Depression haben viele Leute, da weiß man nicht, hat derjenige Krebs gehabt und kriegt den nicht in den Griff, hat er einen schlechten Chef, kriegt den nicht in den Griff, hat er Partnerschaftsschwierigkeiten. Was ist eigentlich los hinter der Diagnose? Na, die Depression lässt sich diagnostisch sehr gut beschreiben. Es gibt, sagen wir mal, 15 Symptome, die in verschiedener Ausprägung zusammenspielen können. Aber wir wissen nicht, was los ist. Und ich sehe psychische Erkrankungen sehr viel weiter. Das ist eine Interaktionsqualität, die erst in Wechselwirkung mit der Umgebung auch richtig entsteht. Na, wie geht jemand auf einen Depressiven zu? Wie verhält sich der Partner bei einer Angststörung? Gibt es Gelder dafür, dass ich wieder eingegliedert werde mit einer psychischen Erkrankung? Das heißt, das Ganze wird plötzlich größer und manchmal sind diese sozialen Faktoren ringsherum viel stärker aufrechterhaltend für eine Krankheit als die Krankheit selbst. Manchmal ist das klarste Beispiel ist der sogenannte Krankheitsgewinn, wenn jemand eine private Berufsunfähigkeitsrente hat und dann die Diagnose länger behalten will, weil er einfach bezahlt wird. Das ist ja sehr simpel. Viel häufiger geht es darum, die Interaktion zu steuern, dass man sagen kann, oh, ich habe so Kopfschmerzen, ich kann heute irgendwas nicht mitmachen oder auch, dass man verrückt werden kann über ein System, in dem man lebt, aus dem man nicht rauskommt. Das hat man vielleicht eher auch in den östlicheren Ländern, auch weiß nicht, wie es in Usbekistan ist. Wenn meinetwegen eine Frau in einem System ist, sie ist verheiratet, sie kann nicht raus, wird aber geschlagen, da ist es eine Lösung für die Seele, verrückt zu werden, einfach Teufel zu sehen und irgendwie sich damit auch abzugrenzen, dann schont der Mann sie vielleicht, bringt sie ins Krankenhaus, aber sie wird nicht geschlagen in dem Moment. Und diese Interaktionsfunktion gut zu beschreiben, den Plot dieser Krankheit, der Sinn, der dahinter ist, ist ja ein fehlgeleiteter Sinn, der aber im Kern ganz gesunde Elemente enthält. Ne? Da könnte man wieder auf Viktor Frankl kommen, da kommt man eigentlich zu den Lebensthemen. Und da sollten insbesondere die vielen Verhaltenstherapeuten, die es in Deutschland gibt, wieder über die Symptome wieder hinausdenken. Das machen vor allen Dingen die Systemiker sehr gut. Aber ich habe das versucht, im Buch noch mal mehr zu untergliedern, eben in Interaktionsfunktionen, finanzielle Funktionen, wie reagieren Institutionen wie die Arbeit oder auch Behörden auf die Krankheit und was erreicht man interaktionell damit.
Aus Ihrer Perspektive, wenn ich jetzt Adler zitiere und er sagte in etwa, dass alle Probleme sind Beziehungsprobleme.
Es ist mir zu pauschal. Manchmal, man könnte es wahrscheinlich darauf zurückführen. Ich habe jetzt keine Beispiele. Ich würde sagen, bezogen auf den psychischen Bereich und die Diagnosen, ergeben sich die allermeisten Probleme dann aus Interaktionen, würde ich sagen. Nehmen wir jemanden mit einer zwanghaften Persönlichkeit, der alles ordnen muss, die Bleistifte genau ordnen, die Bücher genau ordnen, das Geld zählen. Wenn er nur allein lebt, hat er eigentlich kein Problem. Ja, das wird das zum Problem, wenn ein Partner dazukommt, der sagt, ach, ich lasse jetzt mal meine Socken liegen. Und dann kommt man irgendwie in diese Interaktions- oder Beziehungsprobleme. Das Wort Beziehung führt nur ein bisschen auf die Fährte, dass es immer nur um nahe Beziehungen geht. Also die Interaktionsbeziehungen können auch weitergefasst sein.
Und welche Rolle spielt dabei die Liebe?
Ich würde erstmal sagen, die Liebe ist heilend. Also das habe ich immer wieder erlebt, wenn Patienten bei mir sind und über Symptome klagen oder Dinge probieren in der Therapie und dann jemanden kennenlernen, brauchen sie mich fast nicht mehr. Dann gehen plötzlich Dinge, dann können die wieder einkaufen gehen, sie fahren in Urlaub, sie können genießen. Das finde ich ein Riesenschatz, aber der ist eben nicht herstellbar.
Liegt es daran, dass sie einfach hormonell komplett überflutet werden mit Dopamin und Serotonin und Oxytocin?
Oxytocin vor allen Dingen, ja.
Das heißt, wenn das nach eineinhalb Jahren spätestens nachlässt, dass sie zurück in deren alten Muster fallen, weil deren System im Inneren nicht aufgelöst ist?
Ja, also das könnte ich intuitiv bestätigen. So von mir sind auch einige Patienten vor Augen. Da fehlen mir jetzt Daten dazu, aber ich würde erstmal sagen, schon. Wenn das Oxytocin befriedigt ist in einer neuen Beziehung, dann brauchen sie vielleicht die Therapiebeziehung nicht mehr. Sie sind hormonell überflutet und trauen sich mehr, kriegen dadurch Verhaltensverstärker, können aufbauen. Wenn es weg ist, kann das Alter zurückkommen. Aber manchmal ist es ja so, dass durch diese Initialzündung der Liebe, des Oxytocins, des Dopamins, man plötzlich wieder in einen Beruf geht, wieder Geld hat, wieder andere Faktoren geheilt werden, sodass eben das System wieder neu äquilibriert wird, sodass die Krankheit eben nicht zurückkehrt.
Und es gibt ja eine alte Diskussion über die Medikamenten, die zum Beispiel bei depressiven Nöten und Verläufen stützen sollen, aber am Ende des Tages gar nicht so gut stützen oder nicht nachhaltig. Wie sehen Sie die aktuelle Forschung dazu oder Ihre Erfahrungen?
Na, das sind eher meine Erfahrungen. Ich bin ja selber kein Psychiater und Mediziner. Ich kann es nicht verschreiben. Ich beobachte es einfach in der Klinik. Und ich beobachte seit 30 Jahren einfach diese Wellen. Das war vor 30 Jahren das Fluctin, was hochkam.
Was glücklich macht.
Prozac in den USA, jetzt ist es vielleicht Venlafaxin, jetzt gibt's nochmal, jetzt wird gerade mit Ketamin experimentiert und es ist wie immer, am Anfang gibt's Erfolge, aber es gibt auch Leute, die nicht drauf reagieren und es wird in ein paar Jahren abflauen und dann kommt das nächste auf den Markt. Aber man kann sich vorstellen, ne, dieses das hängt ein bisschen mit meiner Plot-Idee zusammen. Wenn Sie jetzt ein System haben, wo Spannung drauf ist, wir nehmen nochmal die Frau, die in einer Beziehung geschlagen wird und die nimmt jetzt Prozac, dann ist sie vielleicht kurzfristig ein bisschen leichter, kann das ertragen, aber wir gewöhnen uns oder wir werden ja sensibler, wenn immer wieder Schläge auf dieselbe Stelle kommen. Und das kann man sich auch psychisch überlegen bei Traumatisierung. Da kann zwar ein Medikament kurzfristig helfen, aber wenn der eigentliche Stressor nicht weg ist, wird die psychische Erkrankung wiederkommen. Und das ist so ähnlich, man könnte das vergleichen. Ich hatte auch einen Fall, wo genau das war, die Frau wurde geschlagen und die Therapeutin machte mit der Patientin nur Entspannungsübungen. Das heißt, die hat sich in den Sitzungen sehr wohl gefühlt, hat gesagt, danke, tat mir gut, wir haben Entspannungsübungen gemacht, aber die gingen wieder zurück in das alte System, aber die Krankheit ging natürlich nie weg. Ja. Und das könnte ich mir vorstellen, so ein bisschen sind auch manche Medikamente. Es gibt andererseits eine Unterform von Depressionen, die sehr stark biologisch sind, wo die auch sehr, sehr gut wirken. Das habe ich schon auch gesehen.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Ich weiß nicht, ob Sie die letzten Trends in Bezug auf LSD beobachtet haben. Es gibt ja diese LSD-Reisen, wo man ins Unterbewusste eintaucht, um das System dort durchzuarbeiten, so in einem Schnellverfahren. Mhm. Haben Sie damit Erfahrungen oder gelesen?
Also ich habe keine Erfahrung damit. Es ist auch verboten. Man kann nicht einfach Patienten LSD geben. Das ist ja nicht evidenzbasiert. Aber es wird, ich glaube, im grauen Markt gemacht. Ich habe darüber gelesen, auch das gab es in den 60er Jahren schon. Timothy Leary hat das schon probiert. Und das geht oft in so eine Art Guru-Richtung. Die eigentliche Heilung wäre dann für mich auch wieder die Beziehung zu demjenigen, der das gibt und der mit einem drüber spricht. Natürlich könnte man sagen, ja, manchmal öffnet das natürlich Türen zu etwas, was man vorher nicht so einfach auf dem Schirm hatte, was man vielleicht nur durch lange Psychoanalyse oder starke Assoziationen bekommen könnte. Könnte schneller gehen. Andererseits, das ist mir zu gefährlich. Wenn jemand eine grundsätzliche Reagibilität für Psychose hat und dann noch LSD drauf gibt, hätte ich einfach Schiss, aber ja.
Aber Sie hatten auch in Ihrem Buch einen interessanten Aspekt aufgegriffen, dass wir auch in einem System der Bezahlung der Therapien leben, was nachvollziehbar ist, dass das aber auch zu einem gewissen Principal-Agent-Problem führen kann und missbraucht wird und das endet in eine unendliche Therapie. Und auch, Sie haben ja den Begriff maligne Regression erwähnt. Könnten Sie das auch erläutern?
Ja, also das würde ich für mich reklamieren, die maligne Regression, weil das habe ich öfter erlebt. Das heißt, ein Patient lebt 30 Jahre oder ein Mensch lebt 30 Jahre relativ gut, hat dann ein paar Symptome, kommt in die Klinik und kommt nicht wieder raus aus dem System. Bleibt 4, 5, 7 Therapien von Station auf Tagesklinik, wieder in die Ambulanz und wieder zurück auf Station. Das heißt, der Patient erfüllt über die Erkrankung plötzlich Bedürfnisse viel leichter, als wie er es draußen könnte. Also schon alleine auf Station, es wird 3-mal am Tag gegessen, man hat immer die Möglichkeit zum Gespräch, es gibt eine familienartige Gemeinschaft, man wird verstanden auch für seine bisschen komischen Sachen, die man erzählt. Und das ist die maligne Regression auf Patientenseite, insbesondere in Richtung Aufmerksamkeit und Versorgung. Das sind die zwei großen Bedürfnisse, die da erfüllt werden. Aber die Therapeuten bedienen das eben auch. Der, würde ich sagen, das greift wie Schlüssel und Schloss mit dem Narzissmus der Therapeuten einher. Die sagen dann, oh, der hat schon 3 Therapien gehabt, das ist ein schwieriger Fall, aber ich werde es schaffen. Ärmel hochkrempeln, ich schaff's diesmal. Und dann kümmert man sich sehr. Aber dieses Autoritätsgefälle, was dabei passiert, bedient wieder das Versorgungsbedürfnis des Patienten und der regressive Kreislauf zeigt sich in der Interaktion oder Beziehung, wie Sie vorhin gesagt haben.
Welche Rolle spielt Narzissmus bei den Psychotherapeuten selbst?
Ich denke ja einen ziemlich großen. Also wir sind ja nicht anders als andere Menschen und das sehe ich am ehesten an den hohen Zielen, die gestellt werden und dass quasi ein Misserfolg gar nicht existiert. Man sagt zwar insgesamt, ja, es gibt auch Therapien, die falsch sind oder die nicht Nebenwirkungen haben, aber bei mir nicht. Und es gibt ja diesen Effekt, den es auch bei Autofahrern gibt, dass 80% aller Psychotherapeuten glauben, dass sie besser sind als ihre Kollegen.
Überdurchschnittliche, oder, gute genau. Fahrer oder gute.
Das, und es gibt auch häufig eine hohe Kränkbarkeit, die ja zum Narzissmus gehört, wenn ich als Gutachter oder Supervisor Dinge anspreche oder sagen, dass sie das nicht bedacht haben. Ohne dass ich jetzt sagen würde, die sind narzisstisch gestört, sondern es ist einfach Narzissmus. Man will gut sein, weil man die Ziele erfüllen. Das ist ja per se nichts Schlechtes. Aber es gibt manchmal so Ausweitungen, wo das dann eben darum geht, wir müssen diesen juristischen Prozess um die Unterhaltszahlung begleiten. Wir müssen diese junge Frau in den Beruf bringen. Also Ziele, die eigentlich über die Psychotherapie-Richtlinie hinausgehen. Und da denke ich, da gibt es dann eine gewisse Überschätzung auch. Mhm.
Ich meine, wir leiden ja alle an gewissen Bestätigungsfehlern, also Confirmation Biases. Ja, wir suchen ja das, was uns nah am Herzen liegt, ja, und was bei uns vielleicht auch funktioniert hat. Deswegen ist für mich diese adlerische Verantwortung nach vorne ins Handeln kommen, ja, oder die Selbstüberwindung, das ist das Muster, das hilft. Haben Sie aus Ihrer Perspektive gewisse, ja, ich würde sagen, Tendenzen bei den richtigen Einsätzen, Ansätzen, wo man am besten hilft?
Ja, wenn ich nur das Richtige sagen könnte, aber nein, ich bin genauso fehlbar wie alle anderen. Ich glaube schon, dass sehr zentral ist die kognitive Therapie. Also wo man bestimmte Auffassungen ändern kann. Also sowas wie, ich bin nichts wert oder ich muss ganz viel leisten, um gut zu sein, dass man diese Auffassung ändert. Mit der sokratischen Methode, und da kommt auch die Stoa wieder ins Spiel, dass man manche Auffassung so ändert, dass man eben manche Dinge nicht ändern kann, dass es aber auch nicht so schlimm ist, dass Leiden in der Welt ist, ohne dass ich es ändern kann. Das ist so ein Teil, wo ich wirklich auch Fan davon bin und was mir auch selbst hilft, ne? Dinge auch immer wieder umzudenken und auch die Chancen statt die Risiken zu sehen. Und dann natürlich manche Verhaltenstherapieansätze sind ja richtig gut. Bei Angststörungen ist es ganz offensichtlich.
Exposition.
Exposition, genau. Und sehr zentral finde ich eben die Beziehung des Therapeuten zum Klienten, zum Patienten, dass naja, das sind eigentlich die alten Faktoren, dass man sagt, man ist einfach authentisch, man kann so sein, wie man ist, man kann auch sagen, das weiß ich jetzt nicht, ich muss nachgucken, man kann auch was Kleines mal von sich erzählen und merkt, man kommt in Beziehung, das ist oft sehr wirksam, was ein Therapeut menschlich ist, dass der genauso, ja, mal krank ist, mal nicht so gut drauf und das aber transparent machen kann.
Haben die genug Therapeuten überhaupt, um so viel helfen zu können?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich haben wir genug. Wir haben, jetzt höre ich schon den Aufschrei, aber ich halte die Zahlen dagegen. Wir haben also seit 2015 jedes Jahr 2000 neue Niederlassungen für Psychotherapie in Deutschland. Jedes Jahr 2000 mehr. Und trotzdem reicht es nicht, weil überproportional die Diagnosen ansteigen. Und jetzt ist die große Frage, ist das ein Artefakt, dass also, weil die Therapeuten niedergelassen sind, bestätigen sie auch jeden, der kommt und sagt, ja, du brauchst Therapie? Oder gibt es tatsächlich plötzlich durch den Entstigmatisierungseffekt, durch die viele Diagnostik, endlich wird gesehen, dass quasi 50% der Bevölkerung krank ist? Und dann bräuchten wir diese Therapeuten. Aber ich würde sagen, wir müssen wieder auf die Kriterien schauen. Wir müssen schauen, dass wir psychische Krankheiten objektiver sehen und nicht nur die Selbstauskunft, die Selbstfragebögen des Patienten, sondern da finde ich wiederum die Klinik sehr hilfreich, dass man Patienten einfach mal im Alltag beobachtet. Und da wird ein Depressiver eben nicht fröhlich rumspringen und Beziehungen auf Stationen eingehen, sondern der liegt irgendwo still im Bett. Und da müssen wir Therapeuten uns sehr an die eigene Nase greifen und es ist nur meine Frage, welches Qualitätssicherungsmittel sollte es denn geben, das zu überprüfen? Weil das ist ja eine sehr intime Situation in der Zweierbeziehung. Wer soll da hingucken und sagen, nee, diese Therapie darf nicht sein? Das ist weiß nicht, wie man das je lösen kann. Am ehesten wahrscheinlich über die Bezahlung. Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass man ein bestimmtes Kontingent bezahlt. Lassen wir es 30 Sitzungen sein. Und alles darüber hinaus muss selbst bezahlt werden. Es sei denn, es ist eine schwere chronische Krankheit. Und das muss dann wirklich 1:1 von einem Gutachter durch eine Zweitmeinung irgendwie bestätigt werden. Und aber nicht nur aus den Akten, sondern wirklich, dass man Patienten sieht und beobachtet.
Und das Phänomen des Burnouts, das ist ja aktuell auch sehr stark und es erwischt einige Menschen so stark, dass sie tatsächlich in die Kliniken eingeliefert werden. Und das ist auch ein brutales Erleben, glaube ich, von so etwas.
Also da muss ich vielleicht noch ein bisschen ausholen. Burnout ist ja letztlich eine Depression. Burnout ist, ich kann nicht mehr, die Zukunft ist schlecht für mich, ich werde es nie schaffen, man hat keinen Antrieb mehr, keinen Appetit, keine Libido. Und Burnout-Depression kommt eigentlich immer von Menschen, die vorher zu viel gemacht haben. Es gibt eine Depression, die kommt von unten. Das sind Leute, die eher wenig machen, wenig Freude haben, wenig Ressourcen, wenig Geld, wenig Freunde. Das ist so eine schleichende, eher melancholische, ruhige Depression. Und die von oben kommt, also der Arbeiter, der Manager, der richtig viel gemacht hat und über seine Grenzen geht und plötzlich zusammenbricht, zittert, einen Panikanfall hat und dann sagt, ich kann nicht mehr. Das ist das Burnout geschehen und das ist schon nochmal unterschiedlich. Und ein Burnout heilt normalerweise in 8 Wochen, wenn kein weiterer Stressor da ist, auch wieder aus. Aber die meisten machen eben irgendwie weiter. Und dann das hinzukriegen, auch wieder den Plot zu erkennen oder das System dahinter, das ist die eigentliche Heilung.
Und kommt es zurück, wenn man im gleichen System bleibt? Oder muss man dann das System auf jeden Fall ändern?
Na, wenn man einfach so weitermacht, würde ich sagen, kommt zurück.
Man jetzt in die Klinik ging, dann kommt sozusagen wieder voller Elan und Energie zurück und dann kommt aber in die gleiche Position, in dem gleichen stressigen Umfeld zurück. Mhm.
Also da würde ich sagen, wenn auch die Auffassung über Leistung nicht geändert wurden, dann kommt es zurück. Was man ja machen kann, ist, ja, man hat bestimmte Leistungsanforderungen, aber dass man die in der Therapie so bearbeitet, dass man sagt, na ja, heute ist ein Fehler passiert, ist jetzt nicht so schlimm oder ich gebe mal 1-2 Aufgaben ab. Ich adaptiere mich anders an das System, weil manche Systeme sind auch nicht änderbar. Aber ich glaube, bei richtigen Burnout habe ich es am häufigsten erlebt, dass doch das System gewechselt wurde. Also die Arbeitsstelle gewechselt wurde oder von 50 Stunden auf 30 runtergegangen wurde oder irgendeine Systemänderung. Aber dafür müssen Sie auch zuvor Ihre Auffassung über Leistung und den Selbstwert irgendwie ändern, sonst geht's nicht.
Aber Selbstwert spielt eine zentrale Rolle bei sehr, sehr vielen Lebensthemen. Haben Sie ein paar Übungen, wie man Selbstwert steigert?
Das ist jetzt so schnell gefragt. Naja, mein häufigstes ist, dass ich sage, suchen Sie sich pro Tag, pro Monat und pro Jahr ein Projekt aus. Also was ist heute dein Projekt, wo man sagen kann, das muss schaffbar sein, aber auch eine kleine Herausforderung. Ich wollte den Tisch aufräumen, das habe ich heute Abend geschafft, wunderbar. Aber es muss dann noch größere Herausforderungen geben. Also ich wollte schon lange das Gespräch mit meinem Vater führen oder ich wollte auf Arbeit bestimmte Dinge ändern. Also eine Herausforderung plus Projekt, was aber nicht unrealistisch ist. Und dann auch eine gute Rückmeldung zu haben, zu sagen, habe ich geschafft, sich auch Rückmeldungen von anderen zu holen. Das ist so etwas. Aber ansonsten gibt es noch viele, viele Möglichkeiten. Also insgesamt auch Wissen und Fähigkeiten zu erweitern. Ne? Wenn man Gitarre spielen lernt, noch eine Sprache mehr lernt. Also dieses wirklich auch etwas zu können, schafft schon auch Selbstwert. Ne? Der ist nicht ganz voraussetzungslos. Ich bin einfach so gut. Und trotzdem muss er zugleich auch voraussetzungslos sein. Ich darf einfach sein, so wie ich bin, auch wenn ich faul bin. Aber es stützt und steigert natürlich den Selbstwert, wenn ich auch Dinge tue und abrechnen kann vor mir und anderen.
Sehr, sehr schön. Ich habe ja schon Jens Kossen einmal erwähnt und der spricht von einem sogenannten mentalen Fitnessstudio zum Training des Selbstvertrauens, indem er sagt, du solltest dir einfach etwas vornehmen und dann das auch erledigen, dann ja. kannst du dir selbst über den Weg trauen.
Richtig, sonst stell dir sehr schön.
Das ja. Selbstvertrauen. Ja, ja. Das ist so ein schönes Metapherbild. Mhm. Und da kann man einfach, so wie sie vorgeschlagen haben, es gibt ja dieses das bekannte Buch, fange jeden Tag mit dem Aufräumen des Bettes.
Ja, ja, zum Beispiel, ist, ja.
Und das ist ja gar nicht so einfach, das sehr gut zu machen. Und wenn du aber dein Versprechen dir selbst in deinem inneren Gericht der Kritiker einhältst, baust du dir dein Vertrauen über die Kompetenz, oder wenn man Gitarre lernt, das ist ja so ein Kompetenzaufbau, weil diese Affirmationen führen eher zu einem narzisstischen
ja.
Trend, weil man plötzlich sich einredet, dass man besonders gut ist, ohne dafür Kompetenz aufgebaut zu haben.
Nee, das passt sehr gut, das ist sehr schön.
Und Sie haben eingangs das Thema Imposter-Syndrom oder Hochstapler-Syndrom erwähnt. Es ist ja insofern sehr spannend, weil wenn Sie außerhalb Ihrer Komfortzone unterwegs sind und eine Aufgabe annehmen, die Sie bis jetzt in der Form noch nie gemacht haben, sind Sie automatisch in einem Imposter-Syndrom drin. Weil Sie wissen ja noch nicht zu 100%, dass Sie das können, aber um etwas zu können, müssen Sie zuerst aus der Komfortzone zu kommen. Ja.
Ja, aber es gibt Leute, die nicht automatisch dann in den Imposter-Modus gehen. Ich finde ja, für den Fall, den Sie geschildert haben, der Imposter-Modus sinnvoll und auch realitätsnah, eben sich nicht zu überschätzen. Aber es gibt Leute, die denken, sie können alles und ja, sterben dann oder machen Dinge, die dann total peinlich sind, weil sie es eben nicht können. Und insofern finde ich das Imposter-Syndrom in neuen Herausforderungen ganz wichtig. Schwierig ist bei den selbstunsicheren Persönlichkeiten, ist das Imposter-Syndrom ja generalisiert. Da ist es auch in der Komfortzone so, dass sie denken, ah, ich bin eigentlich nicht gut genug für meine Partnerschaft, ich bin nicht gut genug, obwohl sie toll kochen und die Kinder das immer sagen, sagt die Patientin, nee, ich bin zu schlecht. Also das geht ja dann über in so eine depressive Haltung, ich bin nichts wert.
Dr. Richter, da Sie ja ein echter Profi sind, wie sieht Ihre Vorsorgeroutine, um nie irgendwo in eine psychologische Behandlung zu landen? Gibt es da irgendwelche Tricks oder Ansätze, wo man den Zuhörern jetzt empfehlen kann, mach das und führe ein Erfolgsjournal und du wirst nie im Burnout landen, oder?
Na, das muss ich
übertrieben pauschal.
Genau, das muss ich per se schon ablehnen, weil ich das nicht garantieren kann. Ich kann es auch für mich nicht garantieren. Weil es auch wirklich Weltbedingungen gibt, die wir nicht unter Kontrolle haben. Aber es gibt ja so ein paar Dinge, die so ganz klassisch sind. Also, das geht wirklich mit dem Schlaf los. Ich bin eher ein Fan, etwas zeitiger ins Bett zu gehen, damit ich genügend Schlaf habe. Das bringt wirklich was für morgens. Ausreichend zu schlafen. Es geht mit dem Essen weiter, dass das einigermaßen ausgewogen ist. Dass die Noxen, also Alkoholzigaretten, maßvoll wirklich sind, dass es möglichst wenig ist. Und weiter geht es natürlich mit guten Beziehungen zu haben. Dort ist es wirklich wichtig, mindestens eine Person zu haben, wo ich alles erzählen kann. Ja, das idealerweise der beste Freund oder Partner, manchmal eben auch ein Therapeut, aber das wirklich im Leben zu haben, das ist unglaublich wertvoll. Ich bin sehr, sehr dankbar für meine Freunde und Berater.
Okay.
Und dann finde ich Sport und nicht zu vergessen die Kunst. Und Kunst einmal rezeptiv, weil manchmal kann man dadurch so viel lernen. Also wenn man die Shakespeare-Texte lernt, liest, ist da die ganze Psychologie drin. Aber auch wenn man Kunst selbst schafft, ist das therapeutisch. Wenn man Gedicht schreibt, wenn man ein Lied schreiben kann. Das können nicht alle oder zeichnen können. Das ist sehr, sehr heilsam. Also es gibt eine Menge Dinge, die auch jenseits von Psychotherapie sehr gesund sind.
Beobachten Sie auch diesen Trend, dass sehr viele, vor allem junge Menschen, mit ChatGPT, also quasi mit künstlicher Intelligenz, ja, wirklich wie mit einem Psychotherapeuten reden? Jetzt geschweige davon, dass das jetzt alles datenschutztechnisch nicht unbedingt eine Verschwiegenheitspflicht unterliegt, ja, bei ChatGPT, ja, aber das ist ja manchmal auf einem sehr hohen Niveau, was ChatGPT da von sich gibt.
Also das beobachte ich und ich habe es natürlich selber auch mal getestet. Ich habe einfach so getan, als hätte ich bestimmte Symptome und ich muss sagen, ChatGPT ist echt gut, was das rein Faktische angeht. Ne? Der macht Vorschläge und bietet auch an, das zu überprüfen. Also das ist alles ziemlich, hat Hand und Fuß. Was wahrscheinlich fehlt da drin, ist die echte Beziehung, dass man auch Blick, kleine Nuancen hat. Das Modelllernen ist da nicht so drin. Aber wer weiß, ob nicht in Kürze es Avatare gibt. Ich weiß ja auch nicht, ob sie jetzt echt sind oder von der KI und dann ziemlich gut sprechen kann. Also das, ich weiß nicht, wo das hingeht. Ne? Es kann sogar sein, dass Avatare eine Menge da auch übernehmen können, vielleicht so von Basisbausteinen von Therapie. Vielleicht geht es nicht wirklich ganz in die Tiefe zu gehen bei Trauma oder bei so Sachen aus der Kindheit. Das weiß ich nicht, ob das jemand sich traut, das der KI anzuvertrauen. Aber das muss ich mit meinen jungen Patienten mal noch ein bisschen mehr besprechen. Das ist ja wirklich erst am Anfang der Entwicklung.
Genau, und die Frage ist, wie die Kinder, die jetzt damit aufwachsen, ob sie dann vielleicht irgendwann tatsächlich zu diesem Avatar auch eine ganz normale Beziehung aufbauen, weil auch diese Programme werden immer besser. Ja, und wenn man damit aufwächst, ist das sowas Selbstverständliches, dass wir damit vielleicht auch Engpass am Psychologenmarkt lösen können.
Ja,
und ich glaube, ein weiterer Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist, dass diese Programme fast in jeder Sprache mit einem sehr vertrauensvoll reden können.
Das ist sagenhaft. Ja, ich habe auch die Sprachfunktion ausprobiert. Also man kann ja verschiedene Sprachtypen auch einstellen. Also das ist schon ziemlich gut. Und ich würde jetzt mal prophezeien, würde sagen, ein Teil der Behandlungen oder des Sich-Aussprechens wird darüber geregelt werden können. Und erstmal, warum nicht? Ich überblicke noch nicht die ganzen Implikationen, was das bedeuten würde. Vielleicht für Einsamkeit. Es gibt ja auch diesen Film, ne, einer künstlichen Intelligenz so E-Mails schreibt, sich dann rein verliebt und solche Sachen. Weiß nicht, wie das ausgehen kann.
Ja, wir würden sehen. Das ist ja das vorteilhaft an der Zukunft, vor allem wenn man so eine exponentielle Technologieentwicklung beobachtet. Vielleicht auch zu Ihrem Buch, als Sie das Buch geschrieben hatten, hatten Sie damit gerechnet, dass Sie mit diesem Buch einen Shitstorm auslösen können?
Nein, das habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich wusste, dass es durchaus kritische Stimmen gibt zu diesen Faktoren der Diagnoseninflation, wie ich sie beschreibe. Aber der eigentliche Shitstorm ist ja nach dem NZZ-Interview erst gekommen. Also wo nur ein Faktor, nämlich dass bestimmte Diagnosen von jungen linken Frauen getragen werden, gekommen ist. Aber das ist sehr überzogen. Es tut mir auch leid, weil das sehr polemisch in nur dieser eine Faktor war, der da rausgegriffen wurde und überhaupt nicht das Buch widerspiegelt und auch nicht, was ich sonst in Interviews oder wie jetzt gesagt habe. Aber das war heftig, weil ich gemerkt habe, wie sehr machtvoll und zugleich feige Leute an meine Existenz wollten. Sie haben hinter meinem Rücken alle meine Arbeitgeber angeschrieben. Das war schon eine heftige Erfahrung.
Und Sie schreiben, dass Sie den Unterschied gemerkt haben zwischen echten Freunden und, sagen wir, Deal-Freunden, ja, so Deal-Friends und Real-Friends. Mm. Das ist, haben sich viele dann davon beeindruckt gezeigt, von diesen aktivistischen Briefen und Aktionen?
Na, beeindruckt gezeigt haben sich vor allen Dingen die Arbeitgeber, die auf keinen Fall irgendwas mit Rechts zu tun haben wollen, obwohl ich nichts Rechtes tue, sondern ich habe nur gesagt, junge linke Frauen gehen in Therapie. Das waren die Arbeitgeber. Meine Freunde, die ich immer schon hatte, standen die ganze Zeit zu mir. Die haben auch immer mit mir offen gesprochen und da ist gar nichts passiert. Schwieriger sind so Kollegen im nahen Kreis, die plötzlich nicht mehr mit mir sprechen, sich nicht an den Tisch setzen, die irgendwie Angst haben, nicht mit
Kontaktschuld,
weil man nicht genau weiß, wie ich einzuschätzen bin oder sowas. Aber das müsste man die eigentlich fragen.
Vielleicht geben Sie mir ein paar Adressen dann.
genau.
Ob Sie sich auf so ein Interview einlassen, weiß ich nicht. Aber wie ist das ausgegangen, Herr Dr. Richter? Haben Sie das alles klären können? Hat der Arbeitgeber das auch irgendwie verstanden und aufgenommen?
Nee, also es sind ja mehrere Arbeitgeber, weil ich so als Dozent tätig bin und in einem Krankenhaus und so. Nee, es ist nicht wirklich geklärt worden. Ein Arbeitgeber hat alle Verträge mit mir zurückgezogen. Ein anderer Arbeitgeber hat gesagt, nein, wir stehen zu Ihnen, Herr Richter, natürlich können Sie weitermachen. Und verstanden wurden bin ich von den Arbeitgebern eher nicht, sondern die haben nur geschaut, wird unser Bild beschädigt? Haben wir mit jemandem zu tun, der irgendeinen Satz gesagt, den man heute nicht sagt? Insbesondere haben sie sich gestoßen an dem Wort woke. Aber das wird ja häufig verwendet. Das ist ja nicht per se, wer das verwendet. Da wurde dann immer gesagt, ich sei rechts, weil ich das Wort woke verwende. Aber das geht viel zu weit. Also das, ja.
Und Herr Dr. Richter, diese Aussage, das glaube ich, kommt nicht nur von Ihnen. Ja, und das ist ja ganz, ganz schwierig einzugrenzen, dass unterschiedliche politische Spektren und auch Männer und Frauen sich bei den Besuchen der Praxen deutlich unterscheiden.
Genau, das ist, genau.
Also Männer begehen mehr Suizide, weil sie konsequenter sind, ja. Aber Frauen sind deutlich neurotischer.
Ja, also da gibt es ja Forschungsergebnisse dazu. Ich hatte vor allen Dingen welche aus den USA, wo deutlich wird, dass linksliberale Frauen viel häufiger psychische Probleme angeben im neurotischen Bereich. Andersherum kann man auch sagen, dass die Männer, und die eher konservativ sind, eher trinken, eher paranoide Züge entwickeln oder Verschwörungstheorien anheimlegen oder auch aggressiver werden. Also das kann man jetzt sehen. Ich hatte halt einen Teil rausgegriffen, der starke Diagnosenanstieg ist halt durch die linksliberalen Frauen und 5 Diagnosen gekennzeichnet, aber das ist erstmal eine soziodemografische Beschreibung. Wer spielt dort überhaupt eine Rolle? Das sagt jetzt wenig über Kausalität.
Absolut. Und linksliberale Frauen sind ja auch besser gebildet und man sagt ja, je besser gebildet man ist, desto anfälliger ist man für solche Themen. Ja.
Naja, oder offener könnte man auch sagen, wenn man es positiv sieht, sind die ja offen für Minderheiten, offen für Verletzungen in der Gesellschaft. Das ist ja per se nichts Schlechtes, so ähnlich wie Entstigmatisierung nichts Schlechtes ist. Aber vielleicht erklärt das eben auch den starken Run da drauf. Und es gibt mittlerweile Studien aus Deutschland, die haben das nicht mit links-rechts gemacht, sondern mit diesen soziokulturellen Milieus. Und da gibt's ja dieses liberal-ökologische Milieu in Städten und die gehen deutlich häufiger zum Psychologen, während der abgehängte Arbeitslose, das ist so ein anderes Milieu, geht nicht zum Psychologen. Und das sind dann typischerweise wieder Männer auf dem Land, die vielleicht AfD wählen und anders irgendwie mit ihren Verletzungen umgehen.
Und wenn Sie sich vorstellen, dass Ihr Buch in Hall of Fame aufgenommen wurde, Herr Dr. Richter, und Sie hätten nur einen Satz unter Ihr Buch setzen können. Welcher Satz wäre das?
Leute, denkt dran, ihr könnt euch irren.
So wie die Wissenschaft sich irren kann. Ja. Permanent. Sehr, sehr schön. Herr Dr. Richter, eine andere Frage. Gibt es einen Ratschlag, den Sie als bester Ratschlag Ihres Lebens betrachten würden?
Also manchmal erzähle ich die Geschichte, dass ein Freund von mir mir mal in der Jugend gesagt hat, Holger, zieh jeden Tag dein bestes Hemd an. Das heißt, man ist immer vorbereitet, irgendwo zu sein, dass man, das ist jetzt nur aufs Aussehen bezogen, dass man gut aussieht, dass man vorbereitet ist. Oder ich habe es dann weitergezogen, mach so, dass die Wohnung in Ordnung ist, so dass jederzeit Besuch kommen kann. Sei vorbereitet, dass du in Interaktionen gehen kannst. Das ist so ein Ratschlag. Sei vorbereitet. Also,
wenn wir bei Jens Kossen weitermachen, dann würde ich sagen, gib dein Bestes und du musst dir nichts vorwerfen im Leben, ja, weil den Rest kannst du nicht beeinflussen.
Ja, das sagt auch die Stoa, genau.
Ja, yes, genau. Das sage ich ja, das sind ja sehr, sehr viele Parallelen. Und vielleicht gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben so stark geprägt hat oder für eine, sagen wir, gravierende Weichenstellung gesorgt hat?
Also für eine Weichenstellung würde ich es nicht sagen. Aber wenn es etwas gibt, auf das ich immer wieder zurückkomme, dann ist es Hamlet von Shakespeare. Weil da so viel drin ist an Wut, Verzweiflung, wie eine Depression funktioniert, wie Intrigen sind. Also das ist etwas, hat mich immer begleitet und zitiere ich manchmal in Therapien, aber auch nicht nur auf die Depression bezogen. Es ist witzig, es ist ja großartig.
Was ist Ihr Lieblingszitat, Herr Dr. Richter, aus Hamlet?
Aus Hamlet. So macht Gewissen feige aus uns allen. Der angeborenen Farbe der Entschließung wird des Gedankens Blässe angekränkelt und Unternehmungen von Mark und Nachdruck verlieren so der Handlung Namen.
Wow, Respekt. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Patienten das sofort begreifen.
Nee, das ist schwer.
Ich musste jetzt auch ein bisschen schlucken, um den Plot nicht zu verlieren. Nein, sehr, sehr, sehr cool. Vielleicht noch als Psychologe, und Sie hatten ja mit dem besten Hemd das erwähnt bei dem Ratschlag. Man sagt ja, man kann nicht authentisch sein, man kann nur authentisch wirken. Mhm. Würden Sie das bestätigen können?
Nee, ich glaube schon, dass man authentisch sein kann in richtig guten Liebesbeziehungen, mit meinen Freunden. Da können wir nackt sein, Mundgeruch haben, da können wir irgendwie sein, wie wir sind. Da würde ich sagen, da ist kein Kalkül oder kein Management des Selbstbildes nach außen. Aber ich glaube schon, in den allermeisten Fällen wirkt man nach außen oder managt man sein Selbstbild. Ne? Das mache auch ich jetzt hier, das manage ich in gewisser Weise. Und bin nur teilauthentisch. Und ich glaube, auf Arbeit ist das so und im Supermarkt auch. Aber ich glaube, wichtig ist, dass der Kern der Authentizität nicht verschwindet. Also dass in das, was ich jetzt heute hier erzähle, was Tiefes und Echtes irgendwie rüberwirkt. Wenn das jetzt ganz gehochstapelt wäre, würde es irgendwie gar nicht glaubwürdig rüberkommen.
Herr Dr. Richter, wenn wir da über Authentizität sprechen, wir behandeln unsere Freunde und unsere Nachbarn deutlich besser, als wir uns selbst behandeln im Inneren, mit unserem inneren Kritiker. Worauf ist das zurückzuführen?
Boah, das kann ich auch nicht so schnell beantworten. Ich würde jetzt sagen, dass das vielleicht auch mit dem gemanagten Selbstbild zu tun hat. Ich will als gut erscheinen in einer Gemeinschaft. Das war vielleicht evolutionär auch wichtig, dass man sagt, ich bin einer, der hilft oder ich bin einer, der sozial ist, weil ich ja mal in die umgekehrte Rolle kommen kann, dass ich Hilfe brauche. Und dann gebe ich lieber jetzt. Das ist vielleicht eine Funktion, auch wenn wir ja vielleicht innerlich denken, nö, der ist selber dran schuld, dass er in irgendeine Situation gekommen ist, aber man managt nach außen, dass man doch sozial ist. Das ist, glaube ich, sehr wichtig für das Überleben einer Gruppe.
Und wir kommen zur abschließenden Frage, Herr Dr. Richter. Die ist vielleicht die anspruchsvollste des gesamten Gespräches. Was ist für Sie der Sinn im Leben?
Oha.
Oder Sinn des Lebens?
Also ich würde sagen, es sind mehrere Sinne. Es geht nicht einer. Einer ist schon, also in meinem Leben, ich kann nur für mich sprechen, ist schon was zu hinterlassen. Also irgendwie meine Kinder, denen was mitgegeben zu haben, ein Buch geschrieben zu haben, eine Idee in die Welt gesetzt zu haben, auch wenn dies sicher nur in einem kleinen Rahmen eine Rolle spielt. Auch begrenzt ein paar wenigen Leuten geholfen zu haben, zu sagen, Mensch, die erinnern sich dran, dass das gut war. Das ist so ein Punkt, etwas hinterlassen. Und dann so ganz narzisstisch, eigenbrötlerisch zu sagen, gute Erlebnisse zu haben. Ich reise sehr gerne, ich bin sehr gerne in der Natur und versuche das zu maximieren, dass ich einfach sage, ich habe gute Erlebnisse alleine, aber eben sehr gerne auch mit Freunden zusammen, wo man einfach was teilt, wo man Musik zusammenhört. Wir kochen sehr gerne zusammen. Also sinnliche Erlebnisse mit Freunden in der Natur, das ist so ein großer Sinn neben der Sinnstiftung aus, etwas hinterlassen, Menschen helfen.
Vielen herzlichen Dank. Menschen helfen ist ein super Stichwort. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie ein paar Impulse setzen konnten. Ich danke Ihnen herzlich für ein tolles Gespräch.
Ich danke Ihnen auch, das war sehr angenehm.
Danke. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.